Heute vor 41 Jahren, also am 25. April 1983, stellt in Hamburg ein Reporter der Zeitschrift Stern einen sensationellen Fund vor. Gerd Heidemann war es seit 1980 gelungen, an die Tagebücher von niemand Geringerem als Adolf Hitler zu gelangen. Der Stern witterte eine Jahrhundertsensation und kaufte 62 Bände für insgesamt 9,3 Millionen D-Mark. Am 25. April ließ der Verlag dann in einer Pressekonferenz die Bombe platzen. 27 Fernsehteams und 200 Reporter anderer Zeitungen waren damals bei dem Ereignis zugegen. Die Authentizitätsprüfung durch das BKA hatte man nicht abwarten wollen, was sich als fataler Fehler herausstellen sollte. Die Hitler-Tagebücher erwiesen sich nämlich als Fälschung des Malers Konrad Kujau. Keine zwei Wochen später durch eine chemische Analyse des Papiers aufgedeckt. Da hatte der Stern aber bereits einige Auszüge aus den Tagebüchern in millionenstarker Auflage veröffentlicht und den größten Presseskandal in der Nachkriegszeit ausgelöst. Dabei waren einige Anzeichen auf eine Fälschung bereits einfach erkennbar. Zum Beispiel hatte Kujau für das Monogramm auf dem Einband in Ermangelung des Buchstabens A für Adolf ein F verwendet. Da man aber so sehr an die Echtheit des Sensationsfunds glauben wollte, hatte man das FH einfach als Führer Hitler umgedeutet. Und damit herzlich willkommen zu einer Fake News vermeidenden Folge Lehrersprechtag mit dem Zwei-Quellen-Prinzip Martin Pieler
und der ehrlichen Haut Alex Batzke.
Genau. Was für ein Skandal.
Ja, und vor allen Dingen, aber was ich heute auch denke, 62 Bände.
Ja.
Und die waren ja wirklich geschrieben halt.
Also ja.
Auch inhaltlich sozusagen. Überleg mal, du beschließt, okay, ich mach das jetzt und dann schreibst du 62 Bücher.
Ja.
In der Hoffnung, dass du einen Idioten findest, der das kauft.
Ja, also ich hatte das jetzt ein bisschen gelesen und so verstanden, dass nachträglich immer mehr Bücher geschrieben wurde, als denn dieser Kujau gemerkt hat, oh, da kaufen ja Leute. Das ist ja gut. Und das wäre auch schon ein Authentizitätsmerkmal gewesen, dass hinten raus immer mehr Bände entstanden sind, sozusagen. Also, dass aus einer gewissen Zeit nur kurze Bände entstehen, nur wenige entstanden sind und hinten raus wurden immer mehr gefunden. So. Aber das alles war irgendwie auch noch verbunden mit so einem Flugzeugfund, wo dann irgendwie gedacht wurde, ah, guck mal, das haben wir da gefunden und das passte irgendwie alles. Und ja, man wollte das halt so gerne, dass das passt und dass das richtig ist. Und dann hat man das einfach gemacht, ja. Ja. Gibt dazu auch eine sechsteilige RTL-Serie mit Lars Eidinger, natürlich, in der Rolle des Heidemann und Moritz Bleibtreu, natürlich, als Kujau. Und die basiert auch noch auf einem Podcast, denn der Stern hatte zu seinem 70. Jubiläum dann diesen Podcast rausgebracht, auf Basis von irgendwelchen Original-Tondokumenten, die dieser Gerd Heidemann aufgezeichnet hatte, so Kassetten über seinen Fund und über seine Funde da von 1980 bis 83. Also habe ich mir jetzt noch nicht angehört im Vorfeld, aber kann man vielleicht auch mal reinschalten. So, ist vielleicht eine ganz nette Sache. Faking Hitler heißt die Geschichte. Also einmal die Serie und einmal der Podcast. Ja.
Ja.
So.
So ist das. Schließe ich vielleicht direkt mal eben ab mit apropos Hitler.
So, lange nicht mehr, oder? Weiß nicht, noch nie? Weiß ich nicht. Haben wir schon jemals apropos Hitler gehabt? Oh, egal. Hau rein.
Apropos Hitler. Maximilian Krah,
ja,
seines Zeichens Spitzenkandidat für die Europawahl der AfD, war zu Gast bei Jung und Naiv, diesem Polit-Talk-Format von Thilo Jung, das sich auf YouTube, das sich vor allen Dingen an, ich sag mal, jüngere Generationen wendet. Und wurde da interviewt, 6,5 Stunden lang.
Boah. Mhm.
Und ich habe es mir schon fast ganz angeguckt.
Was? Ich? Du hast jetzt 6,5 Stunden das geguckt?
Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, ich bin jetzt so bei 4,5 oder so. Aber das eigentliche Interview ist jetzt vorbei. Ab jetzt kommen Publikumsfragen.
Oh je. Und, bist du jetzt schon dabei, die blaue Partei zu wählen? Bist du schon überzeugt?
Nee, das ist nicht richtig. Aber ich muss auf jeden Fall meine Meinung zu diesem Maximilian Krah revidieren. Weil ich kannte den sonst jetzt bisher immer nur so von so TikTok-Sachen und irgendwelchen lustigen Heute-Show-Schnipseln und so. Und dachte, okay, was für eine unglaubliche Lachnummer. Aber ich glaube, der ist eigentlich ganz schön gefährlich. Weil der ist nämlich irgendwie auch studierter Jurist, hat da, glaube ich, sogar einen Doktor in Jura, also ist relativ clever, sehr eloquent, sehr
charismatisch.
Also, wenn man, ja, genau, also wenn man so das Inhaltliche ausblendet, ein guter Typ, sage ich jetzt mal so.
Oh.
Und das verfängt auch, ne? Also ich hatte mir natürlich dann auch die Kommentarspalten angeguckt, also ja, hier, kratzel ich den und tralala. Und aber inhaltlich war das so AfD in Reinform, ne? Der hat auch ein Buch geschrieben, irgendwie Politik von rechts oder irgendwie so, wo halt so alles drinsteht, was man so wissen muss über Re-Immigration und die ganze AfD-Palette. Und das Interview ist dann halt im Prinzip so ganz häufig so, Thilo Jung nimmt so sein Buch und sagt, ja, hier auf Seite 60 schreibst du Zitat, liest das Zitat wortwörtlich vor und sagt dann so, ja, hier, bla bla, und Krass hat einfach, nee, stimmt nicht. Also das ist im Prinzip seine komplette Argumentation immer. Nö, stimmt nicht. Nö, sehe ich anders. Da gibt es ja auch andere Wissenschaftler. Also das ist einfach immer so. Klassisch AfD. Mhm. Thilo kommt mit Fakten, so mit so einem Arm voll Fakten. Und der sagt, nö, sehe ich anders. Habe ich eine andere Meinung zu. Zu diesen Fakten.
So wie Donald Trump, der bei seiner Gerichtsverhandlung eingeschlafen ist und dann getwittert hat, I wasn't sleeping, I was praying. Ja.
Also.
Ja, schlimm. Gefällt, aber vielleicht dann auch wirklich gut von Jung und Naiv, den da auch reinzuholen. Ne? Also zumindest um.
Ja, die sind sich ja, was das angeht, finde ich zu schade. Hinten raus, die haben dann irgendwie. Die beiden haben, glaube ich, jetzt 4 Stunden oder so miteinander geredet oder so. Ne? Also erstmal muss man aber auch durchaus sagen, von beiden Seiten, ich meine, klar, ne, der nutzt natürlich jede Plattform, die er kriegen kann. Aber sich 4 Stunden lang mit einer Person zu unterhalten, die offensichtlich fundamental unterschiedliche Meinungen zu absolut allem hat, sozusagen, ist ja auch super. Also erfordert ja sehr viel Professionalität. Hinten raus merkte man aber dann doch schon, dass Thilo dann den Kaffee irgendwann auf hatte. Weil hinten raus war das dann so ein bisschen fast schon kindergartenmäßig. So war es dann wirklich so, da haben die sich bestimmt so 20 Minuten lang irgendwie so, nein, du schreibst doch in deinem Buch. Ja. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Doch hast du. Nein, doch. Oh. Irgendwie so, ne? Also hinten raus wird es ein bisschen affig und so, aber. Nichtsdestotrotz, also mal abgesehen davon, dass hier diese Jung- und Naiv-Sache man sich eigentlich immer super gut angucken kann, weil der tendenziell ja so jemand ist, der auch die unangenehmen Fragen stellt und dann auch nicht locker lässt. Ne? Also dann auch so, nee, ich habe schon eine andere Frage gestellt. Ich möchte, dass du die beantwortest und nicht irgendwelchen Politiker-Bla von dir gibst. So, ne?
Ja. Das ist übrigens der Grund, warum es vielleicht gut ist, dass ich dann doch kein Journalist geworden bin, weil das kann ich, glaube ich, nicht. Also dieses Nachhaken, dieses Böse werden, dieses auf die Nerven gehen. Ich bin ja immer so harmoniebedürftig. Ich würde einfach, und ich lasse mich auch gerne von irgendwelchen Meinungen überzeugen. Ich bin da ja so ein bisschen wie so ein Fähnlein im Wind manchmal. Und also ich, spätestens nach vier Stunden wäre ich so.
Krah wird direkt deutscher Großmacher auf jeden Fall.
Ja, dann, gut, also dann haben wir doch eigentlich. So. Ja, aber wie du das nochmal sagst, stell dir mal vor, also hier unsere Musikfolgen mit Marc Hofmann, die gehen 2 Stunden etwa. Mhm. Da reden wir über ein Thema, was uns Spaß macht und wo wir alle einer Meinung sind. Jetzt das Doppelte mit einem Meinungsgegner, also das ist wirklich heftig. Ja.
Aber wie gesagt, also ich empfehle das aber trotzdem, ne, das kann man sich wirklich gut angucken, weil ich finde. Also wenn man sich das kritisch anguckt, sieht man eben halt, wie das System AfD funktioniert, so personifiziert in diesem Maximilian Krah halt. Und aufpassen.
Aufpassen, ja, wirklich. Also lasst euch, du kommst ja am Ende der Folge nochmal dazu, zu deinem Appell. Ne? So, ja. Also besser dein Appell als hinterher ein Fahnenappell. Der Höcke soll ja jetzt auch nochmal gesagt haben, dass dieser Begriff Remigration auch falsch verwendet wurde. Hat der gerade da auch was zugesagt oder ist das auch schon wieder alles also erstunken und erlogen?
Der Kra hat gesagt irgendwie so.
Was ist denn jetzt Remigration?
Remigration wäre für ihn auch, wenn man jetzt nach Syrien, als Deutscher nach Syrien auswandern würde und dann nach 50 Jahren zurückkommt, dann ist das ja auch Reimmigration. Die ist immer freiwillig.
Ach so, immer. Mhm. Naja,
also bei ihm zumindest.
Ja, ja, okay. Ja.
Also nicht, wenn man in seinem Buch nachliest, aber.
Ja. Oh Mann. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Höcke hat ja irgendwie gesagt, Remigration ist eher die Deutschen, die aus Deutschland geflüchtet sind, weil Deutschland nicht mehr ihr Deutschland ist, dass man die zurückholen solle und so.
Genau, ja. Ich glaube, das haben die ja, genau das haben die besprochen da in Potsdam. Mhm.
Ja, genau. Das haben die da, genau, in diesem Hotel. Dafür trifft man sich.
Auf jeden Fall. Ja,
die wollen die ganzen, aus Argentinien wollen die Leute zurückholen.
Die aus Argentinien und hier aus, wo sind die ganzen Corona-Leute hingegangen? Auch irgendwo Südamerika.
Ach,
Paraguay?
Ja, doch, glaube ich. Ja.
Da kann man auch nochmal fischen.
Lass sie da.
Oh Mann.
Jo. Boah. Ja. Mhm. Jetzt habe ich, bist du fertig mit Hitler?
Ja.
Jetzt habe ich mir überlegt, also apropos unangenehme Personen, pass auf, das passt vielleicht ganz gut. Es gibt ja immer so bestimmte Tage, so heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist irgendwie Earth Day, also ganz wichtig und so. Der Tag heute, wo die Folge erscheint, ist unter anderem, das habe ich auch in der Recherche für das heute vorgelesen, der Tag, der sogenannte Alice Day in der pädophilen Bewegung. Also es gibt anscheinend eine legale pädophilen Bewegung und da ist der 25. April der Alice Day, weil hier Lewis Carroll der Alice Little begegnet ist. So, auf dessen Geschichten oder auf deren Person Alice im Wunderland basieren. So, das finde ich ganz schlimm, dass es überhaupt so einen Tag gibt. Deswegen lass uns das mal vergessen und lass uns stattdessen mal heute einen Tag erfinden. Und zwar den Social Media Cleanup Day. Mhm. Habe ich mir überlegt, als ich letztens so durch unser Instagram gescrollt bin. So. Ich habe nämlich so gedacht, okay, Doom-Scrolling, und du siehst so Sachen und denkst dir, wie kommt das eigentlich zustande, dass ich hier so viel Zeug habe? So. Und auch die Stories, die man oben immer sieht, da sind auch Personen drin, da ich mir denke, ja, eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, was diese Person da jetzt macht. So. Und warum habe ich nicht jetzt hier oben Personen angezeigt, die mich vielleicht interessieren? Weil Stories machen sie ja alle. Dann habe ich mal geguckt, wir folgen auf Instagram 1437 Kanälen. So. Da muss man mal.
Ja, weil wir einfach grundsätzlich erstmal jedem folgen, der uns folgt und einfach so ganz vielen folgen, um zu hoffen, da Reichweite raus zu generieren.
Genau, so. Aber irgendwo muss man, glaube ich, da mal aufräumen. So, und das möchte ich heute hier auch zusammen mit der Community mal so lostreten, diesen Tag. So, dass man den 25. April jeden Jahres einfach mal nutzt, um mal in seine sozialen Netzwerke zu gucken, um da mal so ein bisschen reine zu machen. auch noch mal so einen bösen Begriff aus andere Zeiten zu verwenden. Also einfach mal so schauen, was da so los ist. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, also um das jetzt sozusagen heute erstmal zu beginnen und zu gucken, wie vielen wir da folgen. Aber ich fände es mal interessant, was dann eigentlich mit dem Algorithmus passiert, wenn man dann wirklich mal ein paar Leute da rausschmeißt oder ein paar auch Kanäle, die es vielleicht auch gar nicht mehr gibt oder so. Ne? Also und manchmal folge ich auch einfach mal so einzelnen Personen, weil ich die kurz im Fernsehen sehe und denke mir, ach guck mal, interessant, guck's mal rein, so, dann klicke ich auf Folgen, dann gucke ich, interessiert mich diese Person aber 2 Minuten später nicht mehr, aber dann folge ich der seitdem. Und genau dafür möchte ich jetzt mal plädieren, dass wir diesen Leuten alle mal wieder entfolgen. Obacht, wenn da Lehrersprechtag steht, dann nicht entfolgen, ist ja klar. Ne? So. Ja. So.
Okay. Social Media Cleanup Day.
Ja.
Alles klar. So. Es muss dir nur noch irgendeine an den Haaren herbeigezogene Geschichte einfallen lassen, warum der ausgerechnet am 25. April ist.
Ja, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. dazu müsste ich jetzt noch mal in die Heute-Vor-Recherche gucken. So.
Apropos lustige Tage. war das heute? Heute ist Montag, dann am Samstag. Am Samstag war der 20. April.
Ja. Da war Hitlers Geburtstag.
Ja, und das ist aber auch 420. Das ist der offizielle Kiffertag.
Ah! Jetzt verstehe ich.
Kiffercode.
Okay.
Mhm. Das ist ein Kiffercode. Und weil das ja jetzt der erste 420 mit legalem Cannabis in Deutschland war, haben sie sich alle am Brandenburger Tor getroffen und ordentlich einen weggebarzt.
Okay. Mhm. Ja, das war nämlich bei 1 Live auch irgendwie gepostet und dann so Memes dazu und dann so, letztes Meme war dieses Kind, was so komisch guckt, so scheel. Alle, die nicht kiffen, wissen nicht, wovon wir hier reden. Mhm. So. Da habe ich dann, glaube ich, auch gesagt, okay, nee, ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Genau, okay, also das war das, ja. Mhm. So, 20. April, genau. Kiffertag, okay. Mhm. Ja.
Auf Bahnhöfen darf man übrigens nicht kiffen.
Und auch auf dem Oktoberfest soll man auch nicht kiffen dürfen, habe ich jetzt auch gelesen, ja. Soll verboten werden. So. Ja. Ach, es ist, wie gesagt, es ist mir egal.
Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe Baldur's Gate 3 fertig gespielt.
Ich glaube, du hast es nur mir privat erzählt. Okay. So, wie ist es denn ausgegangen?
Gut.
Und hast du direkt neu angefangen?
Ja. Also ich hab jetzt 80 Stunden gebraucht. Und habe da ja auch doch dann unter überraschend viele Steine geguckt, sozusagen. Mhm. Ja, jetzt habe ich nochmal neu angefangen und habe jetzt so einen vorgefertigten Charakter genommen, und zwar so einen bösen Charakter und werde jetzt auch eine böse Gruppe spielen. Mhm. Also ich habe jetzt auch schon da irgendwie ein paar Stunden wieder drin. Ich habe auch schon irgendwie einen von den den Begleitern, mit denen ich das letzte Mal durchgespielt habe, ich einfach schon getötet, weil
sehr gut.
Der geht mir auf den Sack. Und also meine Prämisse ist jetzt immer so, in jedem einzelnen Dialog, wo es eine Waffe ziehen und umbringen Option gibt, nehme ich die. Wenn es die nicht gibt, nehme ich die einschüchtern Variante und mindestens helfe ich keinem, außer er bezahlt mich. Das ist so meine Abstufung. Und ich habe schon ungefähr, was ich schon umgebracht habe jetzt in den ersten 3 Stunden in diesem Spiel. Ne? Das ist schon.
In 10 Stunden hast du keine NPCs mehr. Alle weg, alle tot.
So. Ja, also und selbst die ich dann noch behalte, laufen ja auch dann irgendwann weg, weil die einfach sagen, sie war haktet.
Ja.
Und dann sage ich, aber hallo, haktet.
Und zwar in deinen Kopf haktet rein. So. Interessant. Kannst du das? Kriegst du das hin, das so durchzuziehen? Gut, wenn man sich das so vornimmt, dann vielleicht, aber.
Also, es ist immer so, wenn ich spiele, beim ersten Mal spiele und einfach so den Flow sozusagen, dann wähle ich tendenziell immer gute Pfade in so Spielen. Aber da ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich, also, und meistens sind Spiele ja auch, also selbst die mit maximaler Entscheidungsfreiheit, so, dass es eigentlich von Nachteil ist, sich böse zu verhalten.
Ja.
Also ganz oft. Und das ist wohl in Baldur's Gate auch so.
Okay.
Aber dieser vorgefertigte Charakter, den gibt's nicht, wenn du den nicht selber spielst, sozusagen. Also den kannst du nicht als Begleiter haben. Und der hat wohl auch so eine super geile Hintergrundgeschichte, die so nach und nach erst aufgedeckt wird und irgendwie so. Und ja, da will ich mal gucken. Ja,
okay.
Und genau.
Schön. Ja, da also kannst du
jetzt. Ob ich jetzt nochmal die 80 Stunden durchziehe bis zum Ende, weiß ich noch nicht. Vielleicht nervt es mich dann auch doch irgendwann.
Ja, muss man dann ja auch nicht. Genau, das ist ja auch das Schöne, dass man auch immer wieder zu starten und auch immer wieder nochmal zurückzukehren, kann man ja immer nochmal machen. dann, wenn man dann einmal das Trüffelschwein gewesen ist, dann muss man ja vielleicht auch nicht jede Nebenquest abklappern.
Genau. Ich versuche jetzt vor allen Dingen einfach so die Sachen zu machen, die ich jetzt vorher nicht gemacht habe. Also alles, was ich an Nebenquests jetzt finde, die ich schon hatte, die mache ich einfach nicht.
Ja, dazu komme ich auch gleich noch mal in meine Hausaufgabe am Ende dieser Sendung. Dann war ich auf dem Spielplatz letztens. Ich glaube, am Freitag oder so. Auf jeden Fall, das war im Kreuzviertel in Münster. Und das ist so der Gentrifizierungs-Hipster-Bonzen. Also, das auch noch in Münster. So. Mhm. Und das war so ein schöner Spielplatz in so einem Innenhof, so zwischen so zwei Straßen. Und das Schöne ist, der hat ein Tor und bin ich da hingefahren. Und das Schöne ist, da liegt ganz viele Spielsachen, liegen da einfach rum. So Förmchen und Bobbycars und so. Da muss man nicht die ganze Zeit irgendwie gucken, wem gehört jetzt was, womit das Kind jetzt spielt. Und muss man immer fragen, darf er oder dann, ne, man sagt dann immer dem Kind, nein, spiel lieber mit deinen eigenen Sachen. Dann sagen die anderen Eltern aber immer, nee, der darf ruhig. Aber dann muss man ja selber wieder sagen, ja, aber der soll ja lieber mit seinen eigenen Sachen spielen. Ja, aber der darf, und so weiter. Also das Problem ist schon mal da nicht. So.
Weil da ist mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien.
Genau. So, und das wurde da ausgehebelt, indem dass es da einfach Spielsachen gibt. So, langer Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall sind da auch immer sehr viele Kreuzviertel-Eltern. So. Und also Menschen, die dort wohnen und die es sich leisten können, dort zu wohnen. Und da war ein Kind, es fuhr die ganze Zeit auf diesem Spielplatz im Kreis mit dem Fahrrad. Hatte vor 2 Tagen Fahrradfahren gelernt und neuerdings können Kinder das ja immer sofort. So. Und fuhr der da so rum und wir trafen uns irgendwann plötzlich an diesem Türchen, weil mein Sohn auch dort mit seinem Bobbycar hingerollt war. Und dann fragt mich dieses Kind, was, weiß ich nicht, 4 war oder so oder 5, fragt mich, was habt ihr denn für ein Auto? Und ich sage, ich habe gar kein Auto. Und das Kind guckt mich an, hä? Bist du zu schnell gefahren? Was? Ja, also mein Papa hat ein Auto und meine Mama hat auch ein Auto. Das konnte der nicht checken, dass man als erwachsener Mensch kein Auto besitzt. So.
Ja, check ich auch nicht.
Ja, okay. Dann ist nicht das Kind der Sonderling, sondern vielleicht dann doch ich. Aber die Idee zu sagen, bist du zu schnell gefahren, also dass das irgendwie der einzige Grund in seinem Kopf sein konnte, warum man kein Auto besitzt. Ja,
so ja, aber also ja, erstmal witzig und irgendwie skurril, aber also vor allen Dingen weird, dass der da mit diesem Autoflex da um die Ecke kommt. Aber wenn ich mir jetzt so darüber Gedanken mache, eigentlich total nachvollziehbar, weil ja bei so einem 4-Jährigen seine Lebenswelt ist ja die Realität sozusagen. Ja. Ne? Also das, ich glaube, das wird, weißt du, dieses Auto, aber ich glaube, das betrifft am Ende alles. Also alles, was in seiner Wohnung ist, da geht er davon aus, das ist in jeder Wohnung.
Ja.
Oder alles ist genau so wie bei ihm, ja. So nach dem Motto, ja. Glaube ich.
Das wird wohl so sein, genau, stimmt. Naja.
Aber trotzdem. weird Flex auf jeden Fall.
Ja, vor allem so, der hat ja vorhin noch nicht mit mir gesprochen, so. Ja. Einfach so anzukommen. Also ich hätte mich als Kind nicht mal getraut, einen erwachsenen Menschen überhaupt anzusprechen, geschweige denn irgendwie da anzugeben.
Ja. Mein kurzer ist jetzt gerade in dieser Warum-Phase und in dieser Er muss alles wissen-Phase. Und das ist auch so, er war tendenziell auch eher jemand, der so ein bisschen zurückhaltender war. Aber jetzt geht das los. Ne? Der fragt, also so ohne Unterlass, der fragt mich alles. Und wenn ich dann keine befriedigende Antwort liefern kann, dann auch stellenweise andere Leute, die er so auf der Straße trifft. Oder irgendwie so, ne? Und dann halt natürlich auch in so Social Awkward Situationen irgendwie so. Also zum Beispiel, als wir meine Frau im Krankenhaus besucht haben, hat er natürlich am laufenden Band Dinge gesehen, die er nicht verstanden hat und die er noch nicht gesehen hat. Also Rollstühle, hier so seitlicher Ausgang, Beutel und keine Ahnung was halt, ne? Und natürlich einfach einmal direkt mit dem Finger drauf. Warum, Papa? Ist das Pipi?
Warum hat er das?
Ja.
Warum kann ich seine inneren Organe sehen? Ja. Okay, ja. Aber gut. Dann hast du hoffentlich alles vernünftig erklärt. So.
Ja,
jede Diagnose,
genau, ich habe meistens mit dem pädagogisch wertvollen, weil er da ein Aua hat, argumentiert.
Sehr gut. Ach ja, Kinder. Mhm. Meiner ist schon wieder krank. Das hat auch dazu geführt, dass er mal wieder nicht in die Kita konnte und so. Das ist alles. Ja, ein ewiger Kreislauf.
Ja, auf jeden Fall. Aus krank, gesund, dafür selber ist man selber krank, Kind wieder krank. Das ist der Kreislauf. Ja.
War auch schon zu lange. Und wir waren am Wochenende, waren wir schwimmen. Und das ist sozusagen diese Idee, wenn man schwimmen geht, dann nimmt man quasi in Kauf, dass die nächste Woche schwierig werden könnte. So.
Wir waren gestern am Sonntag nochmal wieder im Kettlerhof. Das war auch wieder sehr schön.
Mhm.
Da in Haltern. Und der Kurs ist ja so, gerade was so Rutschen angeht, tendenziell, sagen wir mal vorsichtig, diplomatisch ausgedrückt. Und ich will aber ja immer alles rutschen, weil ich mag Rutschen ja sehr. Und deswegen frage ich ihn ja immer bei jeder einzelnen Rutsche, die es gibt, ob er die zusammen mit mir rutschen will, und er sagt immer nein. Und gestern habe ich ihn dann mal wieder gefragt, ey, gehen wir auf die Teppichrutsche? Und ich war schon so im Weiterlaufen, weil ich die Antwort ja schon antizipiert, und er so, ja, los.
So, was?
Hä? Was? Okay, wir dann hoch, runtergerutscht. Geil, nochmal! Dann sind wir die ganze Zeit Teppichrutsche gerutscht, und dann nach dem vierten Mal Teppichrutsche, er so, jetzt hier, ich rutsche alleine, Wettrennen. Ja, und dann ist er alleine Teppichrutsche gerutscht.
Noch gut. Ein paar Mal. Vielleicht hat es einfach irgend so einen Schalter umgedreht und jetzt geht's los.
Ja, also erfahrungsgemäß war es immer so, wenn ich ihn dann dazu überredet hatte, irgendwas zu rutschen, fand er es eigentlich immer gut. Er schafft es nur ganz selten, diese Angst zu überwinden, sozusagen.
Ja.
Wenn ihm das nicht geheuer ist, dann ist mir das nicht geheuer, und dann ist das scheißegal, wie geil das ist.
Ja.
So nach dem Motto.
Ja, weiß nicht.
Sturkopf muss er von seiner Mutter haben.
Oh. Ja, meiner ist ja irgendwie total der Daredevil. Der will ja immer alles machen. Und letztens ist er auch alleine auf dem Spielplatz so eine große Röhrenrutsche runtergerutscht. Und jetzt, wo wir im Schwimmbad waren, da gab es auch so eine große Wasserrutsche, wo man auch richtig schnell werden kann. Da ist auch so ein Counter dran. Mhm. Und die ist auch komplett dunkel, nur ab und zu so ein paar rote Lichter, so, also eigentlich ganz, ganz diffus, ganz, ganz schlimm, und man kommt da halt auch richtig rausgeschossen. Ja, haben wir dann gemacht, und er nur, mehr, mehr. Und dann wollte er das auch so sehr, dass er sogar selber diese Wendeltreppe wieder bis nach ganz oben gelaufen ist, damit er nochmal mit mir rutschen kann. Und nochmal, und nochmal. Mir war schon irgendwann schwindelig, und er wollte immer noch mehr. Also es ist einfach, er ist einfach völlig, völlig, geht da voll drauf ab. Ja, aber generell alles, was Schwimmen angeht. Dazu auch mehr in der neuen Folge Nicht die Mama, die diese Woche erscheint.
Mhm.
So, ich wäre bereit für einen Klopper der Woche. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin auch leer gelabert.
Klopper der Woche. Hier bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es wirklich noch gar nicht erzählt. Ich war letztens im Unterricht und habe so Arbeitsblätter verteilt und bin da so rumgelaufen. Ja, also manchmal ist der Unterricht ja doch noch so analog, vor allem in gewissen Klassen, dass man wirklich ausgedruckte Arbeitsblätter verteilt. So. Und dann war ich auf dem Rückweg von dem Verteilen dieser Arbeitsblätter und bin an der Fensterbank vorbeigelaufen, auf der etwas stand. Und zwar so ein Drahtgitter aus der Bautechnik, womit man bei der beim Stahlbetonbau diese Gitter baut. Ich weiß nicht, wie das heißt. So. Und dann laufe ich mit der Hose daran vorbei und reiße mir tatsächlich an diesem Gitter die Hose auf. Richtig schönes Loch in die, ja, gerade für meinen Wiedereinstieg in die Arbeit, neu gekaufte Jeanshose. So. Also, richtig heftig. Und natürlich total der absolute Fail in einer in entsprechenden solchen Klasse, wird man dafür natürlich auch zu Recht ziemlich ausgelacht. Und dann muss man auch erstmal wieder versuchen, da Ruhe reinzubringen. Aber wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sagen meine Eltern immer. Und ja, also schon okay. Aber da habe ich dann auch dem Verantwortlichen für unsere Bautechnik eine Mail geschrieben mit einem Foto von eben diesem Drahtgitter und meiner Hose und gesagt, kann das sein, dass das da nicht so ganz gut steht?
Arbeitssicherheit.
Ja, also weil ich bin jetzt ja ganz normal daran vorbeigelaufen, aber wenn da irgendwelche tobenden sonst was Kinder vorbeirennen, die könnten sich da ja sonst wie wehtun. So. Und im Endeffekt haben sie es dann weggeräumt. Tatsächlich sogar. Genau. Ich habe dann auch direkt diesen Lappen, Jeans, der mir da abgerissen war, den habe ich auch komplett abgeschnitten dann, was vielleicht eine doofe Idee war im Nachhinein, weil so konnte man es dann auf gar keinen Fall mehr wieder annähen. Aber machen wir uns nichts vor, ich hätte das eh nicht annähen können. Dazu bin ich einfach nicht in der Lage.
Am Bein so ein Loch oder was?
Jetzt habe ich einfach so am Bein ungefähr da, so wo die Tasche ist. Da habe ich jetzt einfach so ein Loch. Also das heißt, die Tasche, die ist ja nochmal selber so eine Tüte sozusagen aus Stoff, so ein Beutel. Und da drüber ist das Loch. Das heißt, ich kann die Hose tatsächlich sogar jetzt für Spielplatzsachen, außer im Kreuzviertel, kann ich die noch anziehen. So. Weil das geht noch oder für überhaupt irgendwas draußen oder so. Ne? Aber für die Schule ist die jetzt für immer verloren. Das Loch hat ungefähr die Form von diesem Starfleet-Abzeichen. So. Ich könnte mir jetzt auch absolut nerdig sein und mir da so ein Starfleet-Patch drauf nähen. Ja. Aber das wiederum ist auch, das sieht auch doof aus.
Ich würde sagen, Patch wäre vielleicht eine Lösung.
Patch wäre eine Lösung, ja, aber ja, was denn? Also klar, eine Sternflotte könnte man machen, aber dann müsste ich halt links vielleicht. Ich bin ja so ein Symmetriemensch. Also, aber du hast ja vielleicht Vorschläge. Du hast ja da auch deine Kutte und so. Was kann man denn dann, also hast du was draufkleben, nähen?
Also meistens ja von irgendwelchen Bands. Ne?
Ja, aber ans rechte Bein ist auch irgendwie eine komische Position.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Oder du guckst mal nach so einem richtigen Kinderflicken mit so Dinos oder so.
Ja, stimmt. Man müsste das ironisch machen, ne? So richtig voll übertrieben ironisch. Ja, ja, so ein Pikachu oder so. Das wäre vielleicht auch was. So von der Form her oder so. Ja, gut. Guck mal, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, schön.
Ja,
so. Sehr gut. Also, übrigens, der heutige Klopper der Woche geht also eher gegen mich als gegen alle anderen. Aber gut, muss auch mal sein.
Mir ist das vor Jahren übrigens auch schon mal passiert, dass mir auf der Arbeit meine Hose kaputt gegangen ist. Und seitdem habe ich tatsächlich eine Nothose in meinem Schrank.
Eine Nothose? Nothose. Ja. Eine Nothose.
Eine Nothose. Und da habe ich gedacht, wenn schon, dann kann einem sagen, eine Nothose und ein Nothemd.
Wirklich? In deinem Schrank?
Ja.
Okay. Gut, falls ich mal als Peeler gehen möchte, dann kann ich mir den einfach mal ausleihen.
Ja. Ja, ich habe so einen Jutebeutel, da habe ich da reingetan, habe ich da reingetan und dachte, ja, ist ja egal. Wird ja nicht schlecht, so nach dem Motto.
Ja.
Wenn mir das nochmal passiert, bin ich vorbereitet.
Ja, ich mag ja auch sowas. Also in seinem Schrank so ein bisschen so Alltagsgegenstände zu lagern, die man braucht, so für Notfälle. Ich habe ja auch eine Deo-Dose da drin, so, falls man mal irgendwie länger braucht oder falls das eigene Deo mal versagt hat, so. Genau, also so ein bisschen was braucht man so für in seinem eigenen Schrank. Ja, aber so schlimm war es ja nicht. Außerdem war es ein Freitag und war eh bald rum. Also in dem Fall nicht so schlimm. Und an
aber
die Stelle
es hätte
auch
ja auch an einem ungünstigeren Zeitpunkt und an einer ungünstigeren Stelle an der Hose passieren können. Deswegen.
Ich glaube, mir ist auch schon mal die Hose so am Arsch mal auch schon mal gerissen.
Guck mal.
Ja, also vielleicht sollte ich auch mal so eine Nothose in Erwägung ziehen. Aber da hätte ich ja noch weniger. Jetzt habe ich ja schon eine Hose weniger.
Ja. Aber also ich weiß, du alter Nicht-Autofahrer, du nicht Kreuzviertelbewohner, Konsum ist nicht so deins, aber man kann sich durchaus auch einfach eine Hose kaufen.
Ach so.
Das geht. Ja. Es gibt da keine Marken, kein Kontingent für. Du kannst so viele Hosen kaufen, wie du möchtest.
Ach so, ist das so? Ach so. Mhm. Ja, okay. Notieren wir: Martin Pieler propagiert Fast Fashion.
Ja, so auf jeden Fall.
So viele Hosen, wie man braucht.
Ja.
Gut.
Ja, wobei das ja genau nicht Fast Fashion
ist. Nee, mehr Hosen, als man braucht. Haben ist besser als brauchen. So.
Genau. So, mündliche Prüfung.
Mhm.
Der gute Felix Lobrecht hat, ich weiß nicht mehr ganz genau, wahrscheinlich letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr ganz genau, in einem Podcast, also in Gemischtes Hack, von seiner bahnbrechenden Erkenntnis berichtet, dass Kartoffeln schneller gar sind, wenn man sie klein schneidet.
Ja.
Also,
ich weiß.
Ich glaube, der hat das sogar als Lifehack verkaufen wollen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh. Das ist.
Dafür witzig. Kriegen manche einen Spotify Original Podcast.
Ja, genau. Und deswegen, da wird jetzt, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Deswegen gibt es heute Kochen 101.
Ja, gut.
Und zwar in der erste eigene Bude Edition. Aha. Ich hatte erst überlegt, es Studenten Edition zu nennen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, das ist zu klassistisch, deswegen erste eigene Bude Edition. Mhm. Ja, also man ist ausgezogen, zum Beispiel, weil man studiert oder Ausbildung oder was auch immer, oder nach der Ausbildung, und ist jetzt das erste Mal so auf sich alleine gestellt, inklusive Nahrungsmittelversorgung.
Ja.
Und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen für dich notiert, stellenweise so erstmal rudimentäre Skills sozusagen und andererseits aber auch so ein bisschen thematisch, du wirst es merken. Und du bist ja auch ganz, ganz firm in der Küche sozusagen, jetzt kannst du mal ein bisschen dein Wissen hier weitergeben.
Mhm.
So, und als erstes ist natürlich jetzt die entscheidende Frage, nachdem wir es ja schon rausgefunden haben, dass es gar nicht so schlecht ist, Kartoffeln klein zu schneiden. Erstmal die Basics, wie kocht man Kartoffeln, Reis und Nudeln?
So, gut, dass du es weißt. Weil genau sowas Ähnliches habe ich mir letztens auch schon überlegt, dich mal zu fragen. Jetzt können wir endlich mal drüber sprechen. So, okay, pass auf. Wir fangen mal an mit den Kartoffeln. Also generell ist es besser, Kartoffeln kleiner zu schneiden, wenn man sie kocht. Ja, klar, so. Dann werden sie schneller gar. Man kocht Kartoffeln folgendermaßen. Man füllt Wasser in einen Topf, gibt Salz dazu, tut die Kartoffeln direkt auch rein und dann kocht man alles zusammen hoch. So, das ist wichtig bei Kartoffeln. So, ich mache das meistens so. Das Schlimme am Kartoffeln kochen ist ja, dass man sie schälen muss. So, das ist das, was am längsten dauert, was am nervigsten ist. So, da hat er ja auch noch seine Erkenntnis unterbreitet, dass große Kartoffeln dann besser sind, weil man nicht so lange braucht zum Schälen. Das stimmt sogar in der Tat. So. Genau. Also entweder man kocht große Kartoffeln oder man macht einfach Drillinge und lässt die Schale dran. Mhm. Genau. Und dann, wie gesagt, wichtig, dass man die Kartoffeln mit dem Wasser zusammen hochkocht und dass die gerade plan mit Wasser bedeckt sind. So. Und dann kochen sie etwa 25 Minuten. Da scheiden sich teilweise die Geister, aber ja, sollte schon. So. Viel also weniger nicht.
Hängt da erstens stark davon ab, wie klein man sie geschnitten hat und zweitens auch ein Stück weit vom Verwendungszweck.
Ja, genau, aber zu klein würde ich sie auch nicht schneiden, weil man will ja irgendwie dann doch noch ein bisschen was von der Kartoffel überhaben. Zumindest wenn man so festkochende Kartoffeln hat und die nicht zum Kartoffelpüree machen will. Genau. Dann will man ja genau, zumindest eine halbe Kartoffel haben oder so.
Genau, bei Kartoffelpüree mache ich die immer so mikro klein, damit die praktisch schon im Wasser aufgelöst sind,
wenn die
fertig gekocht sind.
So, dann ganz wichtig, wenn die Kartoffeln dann fertig gekocht sind, man probiert die einfach, dann weiß man, ob sie fertig sind. Ne? So mit dem Messer einfach durchschneiden. Wenn das Messer nicht nachgibt, dann ist eigentlich durch. So, wenn es nicht merkbar nachgibt. So. Und dann, das habe ich mal irgendwo im Fernsehen, ich glaube beim perfekten Dinner gesehen, geht man hin, nimmt den Deckel, nimmt ein Tuch darüber und greift mit den Daumen von oben, links und rechts die Griffe und mit den Daumen von oben drauf, macht eine kleine Lücke und Achtung, nicht hinten, sondern zu sich, an der Seite zu sich gedreht, zugewandt. Da macht man die Lücke mit dem Deckel und dann dreht man das Ganze an der Spüle zu sich und gießt so die Kartoffeln ab. Das ist viel leichter, als an der Spüle so halb, so verrenkt, sich da irgendwie so hinzustellen und dann nach vorne zu kippen, weil die unsere anatomischen Arme dazu nicht richtig in der Lage sind. Das zu sich hinzukippen ist viel leichter. So.
Aber kriegt man nicht dann so den Dampf in die Fresse?
Ja, aber so schlimm ist der Dampf auch nicht. So. Wenn man kein Brillenträger in ist, dann ist es auch sowieso gar kein Problem. Außerdem kann man es ja so ein bisschen von sich weghalten. Das ist wirklich kein Problem. So. Und genau, das ist auf jeden Fall viel leichter beim Abgießen. So. Und dann mache ich die Herdplatte meistens aus. Ich habe ja einen Induktionsherd. Und dann stelle ich den Topf einfach wieder auf diese noch warme, aber nicht mehr heiße Platte. Und dann vergeht das bisschen Wasser, was auch noch drin ist. So. So mache ich das auch bei Nudeln auch noch. Die muss man ja auch abgießen. Kommen wir zu Nudeln. Oder müssen wir noch irgendwas zur Kartoffel sagen?
Nee. Gut. Das Einzige, was ich jetzt bemerkenswert finde, du salzt das kalte Wasser.
Ja. Weil, ist egal. Okay. Da habe ich auch irgendwann mal gehört.
Also ist wirklich egal?
Ich habe gehört, dass das Wasser später kocht, wenn man es vorher schon gesalzt hat.
Das war auch so mein
Erkenntnis. So ein Energieverbrauchsding ist. Aber wenn man einen Induktionsherd besitzt, ist das egal. Weil es kocht sowieso super schnell. Also, dann ist es wurscht. So. Und besser als nachträglich vergessen zu haben, das Wasser zu salzen. Also, da kann man es einfach direkt salzen. So, und das ist gut. Und ganz ehrlich, also das soll mir mal ein Physiker erklären, wo da der Unterschied ist bei diesem Siedepunkt. Also das sind ja
Dennis?
2 Grad oder was? Also bitte. So. Übrigens, bevor wir weitermachen, du hast gerade irgendwie deine Webcam ein bisschen verdreht. Ich sehe nur noch deinen Bart. Und deine Augen nicht mehr. Das ist irgendwie, also wir können das auch so lassen. So, das hat auch irgendwie was. Ah, besser. So, ich will dir beim Sprechen schon in die Augen gucken, wenn wir hier schon.
Nee, aber so geht das auf keinen Fall. Ich habe jetzt den Stuhl runtergemacht, das war eine richtige Scheißidee.
Ja. So, das lassen wir auch drin, finde ich. Das ist okay.
Ja.
Warte. Real Talk hier. So, authentisch und so. So ist besser. So, schön. Okay, kommen wir zu
Nudeln.
Nudeln, kommen wir zu Nudeln. Nudeln ist ein bisschen anders. Da braucht man auch Wasser, aber da gibt man die Nudeln erst hinzu, wenn das Wasser schon kocht. So. Und dann kocht das Ganze, ja, so 10 Minuten etwa, würde ich sagen. 10 bis 12 kommt ein bisschen auf die Nudelform an. So, wenn die besonders eng sind, eng gedreht oder so, Fusilli und Verfalle brauchen ein bisschen länger, weil Verfalle haben ja vor allem in der Mitte diesen Knoten. Mehr oder weniger. Tagliatelle sind in der Regel ein bisschen schneller durch. So, aber ungefähr so 10 Minuten. So, und dann auch da gibt es ja so Ideen, so dass man die Spaghetti an die Wand wirft und wenn sie kleben bleiben, sind sie fertig. Dann kannst du aber auch deine Wand danach erstmal wieder putzen. Einfach probieren. So.
Du kannst sagen, ich schmeiß sie in meinen Mund und kau drauf rum und guck, ob sie gut ist.
Natürlich. Also, dann hat man auch während des Kochens, meistens ist man dann auch schon fast satt, wenn man fertig ist, aber das ist ja eh meistens so. Ich mag ja Nudeln nicht al dente. Bei mir müssen die weiter sein als al dente. Also, wenn da so ein Biss drin ist, dann, nee, das ist, wir haben einmal irgendwo im Urlaub, ich glaube in Berlin, da waren wir in so einem Hostel, und der Herd wurde irgendwie nicht richtig heiß. Und da haben wir die Nudeln in nicht kochendem Wasser gekocht. Mm. Und das geht nicht. Wir haben einfach gedacht, okay, dann lässt sie einfach in dem 80 Grad warmen Wasser länger drin. Nein, nicht gut. Nein, das war dann einfach nur so ein Teigbrei, der hinterher da rausgekommen ist. Also das muss schon sprudelnd kochen, das Wasser. Aber, Obacht, Wasser, das kocht sehr schnell über. Also auch da Vorsicht und wenn die Nudeln reinkommen, dann runterstellen. So. Also auf 6, 7 stelle ich dann meistens den Herd. Bei mir gibt es 9 Stufen und noch P. So.
Für Power. Genau.
Benutze ich immer, um das Wasser zu kochen, das ist auch gut. Yeah. Aber danach runterstellen auf 7, 6, das ist okay. So. Dann gibt es noch den Trick, dass man da irgendwie Öl reinmacht in das Wasser, weil manche sagen, dass das irgendwie besser ist oder die Nudeln geschmeidiger macht oder irgendwie auch das Überkochen verhindert. Bringt nichts. Hat keinen Zweck. Also ich habe es probiert schon häufiger, aber ich merke keinen Unterschied, ob es mit oder ohne.
Ich finde sogar, es ist eher kontraproduktiv, weil ich dann den Eindruck habe, dass dann zum Beispiel Soße gar nicht mehr so, also schlechter an den Nudeln bleibt.
Ja, genau, stimmt.
Also
ja.
Nicht machen.
Ja, nicht machen. Ja, da abgießen am besten durch ein Sieb, weil da ist dann viel Wasser noch und das muss irgendwie weg. Und dann mache ich das dann auch wieder so zurück, wieder in den Topf, dass das übrige Wasser, was nur ein bisschen so in den Nudeln, an den Nudeln haftet, auch kurz verdampfen kann. Dann mache ich aber manchmal Öl ran. So, an die Spaghetti zum Beispiel. So. Kommt aber so ein bisschen drauf an, was ich damit dann auch machen will. So. Mhm. Also manchmal reicht es mir auch, die einfach nur so zu essen. Zum Beispiel so Spaghetti Gamberetti, da haue ich aber 20 Euro an Öl, haue ich daran. Olivenöl geht da schon mal so eine halbe Flasche drauf. So. Naja.
Wie sagte schon Werner, mit dem Öl nicht sparsam sein.
So. Richtig. Ja, so viel dazu eigentlich. Gibt es sonst noch? Also Nudeln koche ich halt einfach am häufigsten, weil es doch am einfachsten ist. Und irgendwie auch am geilsten. So Nudeln gehen schon immer.
Ja, Nudeln schon beste Kohlenhydrate. Ja. Sehe ich auch so.
So, und beim Reis mache ich wirklich die Tutorial-Stützräder-Variante. Ich mache die Tassenreismethode. Ich nehme eine Tasse, fülle da Reis rein und gebe doppelt so viel Wasser dazu. Mhm. Also wichtig dabei, erst den Reis in die Tasse, dann macht man zum Beispiel die Tasse voll mit dem Reis, gibt es in den Topf, dann eine Tasse Wasser in den Topf, dann eine Tasse Wasser in den Topf. So, dann hat man es. So, wichtig, nicht vorher das Wasser, weil sonst bleibt der ganze Reis in der Tasse kleben. So, und dann klappt das erstaunlicherweise immer gut. Und der Reis verkocht, brennt nicht an. So. Mhm. Das passiert nämlich dann schon mal ganz gerne, wenn man das nicht so macht, also zu wenig Wasser nimmt, dass der Reis dann tatsächlich anbrennt. So. Mhm. Und so kocht der Reis dann einfach auch mit dem Wasser zusammen hoch und dann verdampft nach und nach das Wasser und zurück bleibt Reis. Im Topf. Da Vorsicht sein.
Die sogenannte Quellreismethode.
Ja.
Und das andere ist eine Wasserreismethode. Da schüttest du da halt einfach den Topf voll, wie bei Nudeln, sage ich jetzt mal, und schüttest dann da den Reis rein.
Genau, das geht. Aber ich finde diese Quellreismethode irgendwie cool, weil das irgendwie so, dann hast du den Topf voller Reis und dann musst du nichts mehr machen. So, da vorsichtig sein mit dem Salz. Denn wo man bei Kartoffeln und Nudeln in etwa einen Teelöffel Salz verwendet, sollte man beim Reis vielleicht nur die Hälfte nehmen, weil man das Wasser ja nicht abschüttet und das Salz zurückbleibt. So. Mhm. Dann gebe ich immer Butter ran an den Reis. Einen schönen Teelöffel Butter.
Ja, und wenn er Teelöffel meint, meint er so ein halbes Pfund.
Rin.
Okay,
die super. Die zerläuft dann so schön in dem Reis und dann kann ich mich auch nicht zurückhalten, dann doch immer noch mal so ein oder anderen Löffel einfach so direkt aus dem Topf rauszuessen.
Ja. So. Okay, so, Frage 2. Welches Gericht ist anfängerfreundlich, eignet sich aber zum Flexen? Also sieht viel krasser aus, als es eigentlich ist oder schmeckt übertrieben gut, obwohl... Oder ist so super, ja, weiß ich nicht, so wirkt so nach exotischer Sterneküche oder irgendwie so. Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Folgendes. Das, was ich meiner Frau immer gerne zum Geburtstag mache, Boeuf Stroganoff. Es klingt allein schon nach Exotik. Es klingt französisch, es klingt russisch. Boeuf und Stroganoff, also irgendwie, es klingt auch nach Power und nach Kraft. Es ist aber im Endeffekt nur geschnitzeltes Rinderfilet in so einer Champignonsoße. So. Und das kriegt wirklich jeder hin. Also das ist nicht schwer. Da sind die Komponenten vielleicht ein bisschen hochwertiger, wenn man dann auch gutes Rinderfilet oder so dazu nimmt. Aber der Rest ist einfach der gleiche Geschlumse, wie man sich auch normalerweise mittags oder abends so zusammenkocht. Halt, ne? Nur eben mit ein bisschen anderen Zutaten. Man tut da halt noch Weißwein ran und eben manche mögen dann noch diese Silberzwiebeln da drin. Die finde ich aber nicht so lecker. Deswegen lasse ich die da raus. Dann kommt noch ein Löffel Senf da ran an die Soße. Aber im Prinzip ist das einfach nur so ein kleines Champignon-Rahmsößchen und das ist es dann auch so.
Ja, stimmt. Da kann man überraschend wenig verkacken.
Ja.
Das Gute ist auch, weil das ja so auf der Grenze zum Schmorgericht ist, da kannst du auch keinen Garpunkt vom Fleisch, da ist einfach eine halbe Stunde mehr oder weniger. Ah! Ja.
Aber okay, man kann da auch Meisterschaft drin erlangen natürlich, deswegen die Empfehlung, man sollte das Fleisch vielleicht separat anbraten und erst kurz vor Ende, wenn die Soße kurz davor ist, fertig zu sein, da hinzugeben, dann hat sie nämlich noch so kleine rosanen, also ist halt noch gut vom Garpunkt her. So, ne? Aber im Endeffekt kannst du da auch nichts falsch machen. Also du könntest dir auch einfach das Fleisch direkt mit den Zwiebeln und dem Knoblauch anbraten und dann den Rest da rein und dann wird's auch.
Gib ihm,
Gib ordentlich Weißwein drauf, fertig ist die Laube. So.
Und das ist nämlich schon genau der Trick. Da funktioniert sie einfach viel über den Namen.
Ja, genau.
Klingt nach so einem Klassiker der gehobenen Küche.
Ja.
Klingt halt, also Böf Stroganoff klingt halt einfach nach ein bisschen mehr anstatt Rindergeschnitzeltes mit Pilze.
Genau. Und das finde ich eigentlich ein schönes Gericht. Es ist auch einfach sehr lecker. Also.
Das stimmt, ja. Okay, so, jetzt noch ein bisschen mehr Erste Bude Edition. Du hast nur noch 5 Euro und musst noch 2 Tage über die Runden kommen. Ja. Was gibt's zu essen?
Ja, das hatten wir ja letztens, als wir unsere 50... Habe ich gar nicht erzählt im Podcast, ne? Irgendwie Pause hatten, Sendepause sozusagen hatten. Wir haben ja letztens eine 50-Euro-Challenge versucht. Also mit 50 Euro durch eine Woche zu kommen. Das war hart. Das war wirklich schlimm. Und da kamen wir genau zu diesem Problem. Und das Beste, was man da kochen kann, ist tatsächlich Möhrengemüse. Lecker Möhrengemüse. Kartoffeln, Möhren und wenn dann noch ein Euro über ist, dann auch noch ein Mettwürstchen. Mhm. Fertig. Super geil, super lecker. Und auch nicht schwer. Kann man vielleicht sogar gerade für 5 Euro auch so viel kochen, dass man für den nächsten Tag noch was hat. Also Kartoffelkosten, weiß ich, Kilo 2,50 oder was ich hier. Ist auf jeden Fall, da kommst du mit 5 Euro noch hin. Möhren sind auch nicht so teuer. Das geht so. Und wenn man kein Geld mehr hat für Mettenden, dann ist vielleicht noch ein Ei drin, das man dazu essen kann. Ein Spiegelei. Ja. Gut wäre, wenn man von einer Zeit, wo man ein bisschen mehr Budget hatte, noch ein bisschen Muskat über hat. Weil das ist zwar teuer, aber man braucht es ja nie komplett. Und das macht das von einem guten Essen zu einem sehr guten Essen. Muskat.
So, ich habe jetzt hier im Angebot für 4,88 Euro 2,5 Kilo Kartoffeln und 2 Kilo Möhren. Ah, kommst zusammen. Da kommst du ja mal locker 2 Tage mit hin.
Da kommst du gut 2 Tage mit hin, genau, ja. Und wenn du jetzt nicht alles aufbrauchst, dann hast du vielleicht ja noch Geld für ein Mettwürstchen dazu.
Glaube ich auch.
Es ist gut, haben wir ja auch gemacht in dieser Woche, in dieser 50-Euro-Challenge-Woche und hat funktioniert. Im Endeffekt, um das vielleicht kurz zu sagen, diese Challenge ist aber gescheitert. Wir haben es gerade mal geschafft von Montag bis Freitag, das Wochenende nicht mehr und das war schon schwer. Also es ist wirklich hart. Wir haben so ein bisschen geguckt halt, so von wegen Bürgergeld, ne? Und wenn man Bürgergeld empfangender wäre und so, wie viel könnte man sich leisten, haben so ein bisschen hin und her gerechnet. Und ja, also es ist wirklich hart, mit 50 Euro die Woche auszukommen.
Ja. Glaube ich. Okay, da empfehle ich ich weiß die Firma nicht mal. Es gibt wahrscheinlich von diversen Firmen, aber ich hatte natürlich immer irgendeine Billig-Hausmarke-Firma, so in der Dose Thunfisch mit so einer Tomatensoße.
Ja.
Und dann einfach das und 500 Gramm Nudeln.
Perfekt.
Fertig.
So ein Suppiqué-Thunfisch oder was? So was? Ja,
ja, so eine Dose halt und statt im eigenen Sud war da halt dann so ein bisschen Tomatensauce rum. Und das gut, also auch schon Gewürz, heißt, du brauchst dann auch kein Pfeffer, kein Salz, absolut nichts anderes mehr. Okay. So. Ja. Und dann konntest du da so, das war ganz okay. 500 Gramm Nudeln ist ja dann auch ausreichend. Dann das da drauf, einmal umrühren, so nach dem Motto. Und dann konntest du nämlich auch Hälfte jetzt, Hälfte nächsten Tag, fertig.
Ja, sehr gut. Ja, Nudeln so mit Thunfisch geht auch immer. Oder halt, das war mir ein bisschen zu billig als Antwort, aber das gängige Nudeln mit Pesto geht natürlich auch immer.
Aber ist Pesto nicht mittlerweile einfach auch teuer?
Kostet auch für ein Glas 2 Euro. Oder wenn du das Barilla nimmst, dann irgendwie 3,30 oder so. Mhm. Aber du kommst hin mit 5 Euro. Aber auch, da nur für einen Tag. Also das ist auch durch. So.
Ja, okay. Gut. Auch klassische Situation. Du bist auf eine Party eingeladen, aber da gibt's nichts zu essen.
Ja.
Sondern nur Bier. Wie sieht dein Grundlagenabendessen aus? Weil das heißt ja, du musst dann um 18 Uhr rum irgendwann einmal essen und dann musst du damit erstmal hinkommen, bis du dir um 3 Uhr nachts einen Döner kaufen kannst.
Ja, das ist in der Tat ein Punkt, ja. Vielleicht auf dem Weg dahin sich lieber einen Döner holen, so. Aber zu Hause auf jeden Fall fettig. Mhm. Wenn man auf eine Party geht, weiß nicht, das war zumindest früher immer unser Geheimtipp, sollte man viel Fettiges zu uns nehmen. Wir sind sogar manchmal so idiotisch gewesen, dass wir einfach einen Löffel Öl gegessen haben, bevor wir
das waren von sind. Butter.
Genau. Aber
klassisches also Butterbrot, also ein Stück Butter mit Brot.
Ja, ein Stück Butter. mit dem Krümmelbrot. Ansonsten vielleicht wirklich das gerade von mir erwähnte Spaghetti Gamberetti, so, weil es halt auch sehr fettig ist, sehr viel Öl dran, so, und sehr lecker. Nudeln schaffen auch eine gute Grundlage dann dabei. Oder was Asiatisches, weil die auch sehr häufig schön ölig, schön fettig sind, so, die Sachen. Und da vielleicht ein bisschen bekömmlich her. Aber was würdest du denn da sagen?
Ich bin auf jeden Fall bei irgendwas mit Käse-Sahne-Soße.
Ah ja, ja, auch fettig, ne? Fettig
ja.
Auch?
Ja, ja, ja.
Ich dachte auch gerade irgendwie vielleicht auch sowas, so mit Taxa, mit Gyros und so.
Ja, und ja, genau. Und jetzt aber halt auch noch gucken, ne? Also wir sind ja hier erste Bude-Edition, ne? Das heißt, da sind wir noch nicht 10 Jahre verheiratet und ist eh alles egal. So heißt, wenn da kein Knoblauch und Zwiebel in dem Gericht vorkommt, vielleicht auch nicht die schlechteste aller Ideen. Es muss ja doch auch noch so, ne? Also gerade der Gambaretti, wenn er da schön mit dem Knoblauchöl noch ein bisschen arbeitet.
Stimmt, ja, stimmt. Also, der ist da sichtbar, der Knoblauch, den ich da schneide. Und das ist auch nicht wie bei Goodfellas, die Szene, wo er mit der Rasierklinge den Knoblauch klein schneidet, sondern wirklich gröber.
Da werden die Zähne nur so halbiert und reingeworfen.
Ja, genau. Genau. Nee, okay. Ja, irgendwas mit Käse und so finde ich auch. Vielleicht ein kleiner Auflauf. So. So, ja.
Ja, finde ich gut. Okay, so.
Wir haben früher sehr gerne so ein, wir haben den niederländischen Auflauf genannt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, meine Frau den aus Holland irgendwie mal mitgebracht hatte oder so die Idee. Der geht so mit Hackfleisch und mit Kartoffelpüree und mit Porree. So.
Mhm.
Und das alles geschichtet und Käse drüber. So. Das ist sehr lecker und reichhaltig.
Also ein bisschen in Richtung Shepherd's Pie, aber in der holländischen Variante, ja.
Ja, und in der Studenten, ich habe nicht viel Geld Variante, so.
Ja, okay. Gut. Alles klar. Letzte Frage. Bin dann so ein bisschen ins Saufen abgedriftet und hatte wieder so Studenten-Vibes. Was ist das perfekte Kater-Frühstück?
Also früher, als man noch soff, da hatte ich ja irgendwie nie einen Kater. So, das war gut. So, das hat mir viel geholfen.
Noch mehr zu saufen.
Noch mehr zu saufen. Meine Lektion nicht zu lernen. In der Regel ist natürlich morgens Pizza
sehr einfach gut, wenn Fehlverhalten immer komplett konsequenzlos bleibt.
Ja, so wie diese Maus in dem Skinner-Labyrinth, die einfach keine Stromschläge bekommt oder die den Stromschlag-Knopf drückt und es passiert einfach nichts. So. Ja, morgens Pizza ist geil, so, wenn einfach vom Abend vorher noch Pizza über ist, das ist eigentlich genial. So, da sind Elektrolyte drin, da ist alles, was gut ist und satt macht. Die musst du auch nicht warm machen, die kannst du einfach eklig liegend auf der Couch einfach so essen, dabei egales Fernsehen gucken und in deinem Kater so ein bisschen dich suhlen. Ja, das geht. Mhm. Und ja, also glaube ich, ist gut. Oder man macht sich halt das ein bisschen selber. Und hier auch wieder mein aus Studentenzeiten Lieblingsgericht, Käsetoast. Mhm. Käsetoast. Käsetoast. Ja. Einfach Käse, Quatsch, Toast, Toasten, Scheibe Kochschinken, Käse und Mikrowelle. Ohne Hawaii, so ein Quatsch. Ja. Einfach Käse. Toast.
Oder halt in so einem Sandwichmaker, auch Gamechanger einfach.
Auch super, ja genau. Aber ganz ehrlich, jeder, der einen Sandwichmaker besitzt, benutzt ihn nicht.
So. Oh, ey, wir benutzen unseren so oft.
Echt?
Also, es ist sogar so, unserer ist mal kaputt gegangen und dann haben wir sofort einen neuen gekauft.
Ach, cool.
Und der steht sogar. Der ist nicht weggeräumt. Also der steht an einem Ort an der Küche, dass man immer dran kommt.
Ach,
also
echt, krass.
Weil wir machen, also gerade dieses, einer von uns kommt nach Hause, der andere ist noch arbeiten, so nach dem Motto. Und es gibt erst später Abendessen. Hm. Und dann einfach zack, zack, Sandwich-Toast. Dauert halt auch, verbraucht keine Zeit. Schmeckt lecker und macht erstmal satt. Immer gut.
Ja. Da kann man auch die Toastscheiben so ein bisschen mit Tomatenmark bestreichen. Da hat man wirklich fast Pizza. So, ja. Das ist eigentlich ziemlich geil, genau. So. Ja. Ich habe mir sogar mal irgendwann zum Geburtstag einen Vierschlitz-Toaster schenken lassen, damit ich halt besser noch meinen Käsetoast machen kann. Ja. So, weil dann konnte ich halt meine vier Toastscheiben, die ich halt dann immer gegessen habe, einfach in einem machen. So. Ja. Das war mal irgendwann bei Schlag den Raab, war das die falsche Antwort bei dem Gewinnspiel. So, was kann man hier bei Schlag den Raab gewinnen? Irgendwie 2 Millionen Euro oder einen Vierschlitz-Toaster? Und ich sag, den brauche ich. Dann schenkte man ihn mir.
So ein Gummiband, gar nicht gerade gut. Ich war auf Klassenfahrt, hatten sogar mal Schüler so einen Sandwichmaker mit.
Ach,
waren dann da im Hotelzimmer am Abend.
Ordentlich am Sandwichmaken. Ja, ist gut.
Richtig gut.
Ja, ist auch geil. Ist auch lecker.
Wobei ich aber auch sagen muss, also ich gehe erstmal, also hier morgendliche Pizza, gehe ich erstmal mit. Ist aber natürlich schon auch eher auf dem Gefahrensucher-Ding, ne? Das kann auch ganz schnell in eine ganz andere Richtung gehen.
Ja, kommt so ein bisschen auch auf die Gelegenheit an. Also, wie fit muss man wieder werden? Wie schnell muss man wieder fit werden? Wo befinden wir uns gerade? Wenn man sich gerade mit Freunden irgendwo längerfristig aufhält, so auf Campingplatz oder so, dann ist das beste Katerfrühstück natürlich das Konterbier.
Ja, richtig. Das Konterbier ist ja einfach so die Aussage, da kann sich mal schön der Zukunfts-Martin drum kümmern.
Genau.
Um dieses Problem hier. Da habe ich jetzt gar nichts mehr mit zu tun.
Ja, genau. So, da kann man sich mal gerne nächsten Montag mit beschäftigen.
Ja, stimmt. Das ist natürlich so Campingplatz, Festival, das sind natürlich da die gängigste Methode. Also einfach wieder besoffen sein. Easy. Aber das ja eben auch hier wieder, ne, Fehlverhalten, das zu lange konsequenzlos
geht. Ja. Das müssen wir jetzt immer dazu sagen in diesem Disclaimer.
Ach, Quatsch, nein, überhaupt nicht.
Wir haben einen Bildungsauftrag hier. Ja. Nee, ist richtig, ne? Also, und auch das, da auch wieder, wenn der Kater zu heftig ist, geht es auch nicht.
Also wenn der Kater zu heftig ist, genau, wenn du auch auf einem Pizza-geht-nicht-Modus bist, dann immer noch bestes Süppchen.
Ja.
Also, ja. Wenn gar nichts geht, tatsächlich einfach nur so eine klare Brühe.
Ja.
So.
Das ist aber wirklich kurz vor Krankenhaus.
Ja, wenn man sich ein bisschen was zutraut, schon mal so auch mit Nudeln.
Ja, genau. So einfach so hier von Maggi aus der Tüte, ne? So
ja, genau.
Ja, so, genau. Ja, da sind auch die Elektrolyte wieder drin,
genau. Die man braucht. Und dann kann, gut. Und Flüssigkeit auch wieder, ja. Und Salze, also auch wieder gut, ne? Und dann kann man da so mit seiner Tasse sitzen auf seiner Kusche. Nie ja. Wieder Alkohol.
Ach, Sie kennen das. Ja. Ich war früher oft so verrückt, bin dann joggen gegangen. Da habe ich mir
auch. Also, da, ja, aber man muss einfach sagen, das ist sehr dumm. Also, das fühlt sich in dem Moment falsch an, aber das ist, hilft. Ne? Also, dieses
ja.
Im Kater liegen ist ja das, macht das ja viel schlimmer.
Ja.
Also, ich hatte es letztens jetzt nochmal. Wie war denn da die Situation?
Es kommt auch ein bisschen auf die Art des Katers an. Wir sind wirklich ein bisschen abgedriftet, aber ist egal. Weil es gab ja mal von Tommy Jaud diese, in irgendeinem von diesen Vollidiot-Büchern, gab es die Unterscheidung zwischen dem Blitzkrieg-Kater und dem Irak-Kater. Der Blitzkrieg-Kater ist halt einmal am Anfang heftig und danach vorbei. Und der Irak-Kater, der zieht sich halt den ganzen Tag hin.
Okay.
Und ja, da muss man halt auf unterschiedliche Art und Weise drauf reagieren, auf diese beiden Katerarten.
Also, auf jeden Fall, genau. Also, gutes Katermittel tatsächlich auch umziehen. Also, nein, also, Fakt ist, wirklich eigentlich anstrengende körperliche Betätigung, am besten an der frischen Luft.
Ja. So. Das tut also, dann einmal weh, dann haut es einmal richtig gegen den Schädel, aber dann.
Genau, richtig.
Geht's.
Also, weil erstens, man darf auch, glaube ich, diesen psychologischen Aspekt beim Kater, den darf man auch nicht vernachlässigen, weil es ist dieses: Du wirst morgens wach mit dem Kopf noch ein bisschen schlecht, noch so halb angeschlagen, also Autofahren besser nicht so, ne? Und dann. Weil du ja schon Erfahrung hast, wirst du ja wach, merkst das und denkst dir, oh nein. Weil dann kommt nämlich, oh, und jetzt das und oh, und da muss ich vielleicht gleich doch mal kotzen. Und, und dies und das. So, und dann ist so wie so ein umgedrehter Placebo-Effekt. Denn dann wird der Kater schlimmer dadurch, dass du dir vorstellst, wie schlimm der Kater ist. Und wenn du dann draußen bist und irgendwas machen musst, ne? Erst sehr unangenehm, aber dann ist ja auch dieser Ablenkungsaspekt einfach, der spielt dann auch eine Rolle, glaube ich.
Ja, genau. So. Und einfach auch die frische Luft, die hilft einfach auch sehr gut. So. Ja. Ja. Und für alle über 30, das Zwiva ist das neue beste Katermittel. Einfach zwischendurch auf der Party mal das ein oder andere Glas Wasser trinken. Wirkt Wunder. Das habe ich sogar irgendwann auch mit der Ende 20 schon gemerkt und einfach zwischendurch wirklich einfach oder vorm Schlafen gehen, auch das hilft sehr gut, einfach sich so
schon mal einen Liter reindrücken,
einen Liter Wasser noch reinstellen, genau, das ist gut, das hilft wirklich. Bei Kater ist ja erstmal nur eine Dehydrierung und so und also und unter anderem. Und
ja, auch.
Dazu kommen dann auch noch die nach und nach aufkommenden Erinnerungen an den Abend und so. Da haben wir wieder den psychologischen Aspekt. Ja. Oh je, oh je. Oh nee, oh nee. Oh nein.
So. Wo ist eigentlich, oh fuck. Ja. Wobei ich sagen muss, so schlimm ist es ja jetzt auch, seitdem wir verantwortungsbewusste Familienväter sind, nicht mehr. Ne?
Ach, schon lange nicht mehr. Nee. Aber wir haben ja auch vielleicht ein paar Zuhörende. Also letztens habe ich nämlich, um das nochmal zurück zu unserem Lehrersprechtag-Podcast Ursprung zu bringen, im Unterricht, das war ein Montag, da habe ich so Gesprächen gelauscht. Da waren sehr viele aus der Klasse, bei einem aus der Klasse auf dem 18. Geburtstag gewesen. Ah ja, die Gespräche, man kennt es, man kennt es. Man kannte es alles. So.
Sehr, sehr
aber
gut.
Aber ich würde das nicht mehr überleben, heutzutage. Nee. Ja, aber unsere Geschichten waren ähnlich.
Ja. Und es ist mir ja auch immer noch ein absolutes Mysterium, wie ich das ein Jahr, also wie ich das einmal im Jahr auf diesem Festival, wie das, also es ist, ich verstehe das nicht.
Ja, da ist vielleicht auch die permanente gute Luft der Fall. Oder halt auch das, was zu tun haben und so.
Ja, ich glaube, aber man hat auch gerade so im Vormittagsbereich auch echt wenig zu tun, also austrinken.
Ja. Dann ist es halt der Kontabi-Aspekt.
Das ist wirklich, also Kater auf dem Festival hatte ich, glaube ich, noch nie.
Ja.
So, genug.
Vielleicht
genug
ist das auch wieder der psychologische Aspekt, dass sich der Körper da einmal schon im Vorfeld lange drauf vorbereitet und sagt, so, okay, Martin, wir schaffen das. Du und ich. Krieg das hin. Kopf, alles klar. Herz, alles klar. Wir machen mit. Die Nieren, Höchstleistung. Leber, ich bin bereit.
Let's do this. Okay, so, genug vom Saufen. Hausaufgabe.
Ja, und eigentlich sollte diese mündliche Prüfung ja irgendwas mit Kochen zu tun haben. Haben wir Basis besprochen. Sehr gut. Hausaufgabe. So, und es ist endlich Zeit, über ein Spiel zu sprechen, was ich schon seit sehr langer Zeit immer und immer wieder spiele und auch sehr lange spiele, nämlich Cyberpunk 2077. Ich kann einfach gar nicht sagen, wie gerne ich dieses Spiel spiele. So, es ist ein Spiel aus dem Jahr 2020. Vom polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red, die man vor allem von den Witcher-Spielen kennt. Und bei Veröffentlichung damals ist das Spiel total gefloppt, weil es total die riesigen Performance-Probleme und Bugs hatte. Aber dann haben die sich da nochmal richtig rangesetzt und alles behoben und es ist ja nun mittlerweile auch 4 Jahre später oder ja, 3, 4 Jahre später und also jetzt ist alles behoben und mittlerweile richtig cool und es ist einfach der Hammer, das Spiel. So. Und es sei denn, man hat eine PS4, dann würde ich es immer noch nicht empfehlen, weil die einfach leistungstechnisch dafür nicht mehr in der Lage ist. Aber PC und also neuere PCs und vor allem die PS5 und so, auf jeden Fall sehr gut. Es ist ein Ego-Shooter-Rollenspiel, würde ich mal sagen. Das spielt in einer fiktiven und so futuristisch dystopischen Stadt, Night City, die ist auch einfach riesig und da gibt es auch das Umland, die Badlands und so, ist so ein bisschen, ich glaube, es soll irgendwo Kalifornien sein, es gibt auch einen Stadtteil, der heißt Pacifica, aber so richtig, also es gibt keine Echtwelt Entsprechung, es ist einfach eine reine fiktive Stadt. Und da es ja im Jahr 2077 spielt, haben alle Menschen so Cyber-Implantate, so, die sie auch ständig irgendwie aufmodellieren können und so. Und da gibt es so Ripper-Dogs, da kann man hingehen, um sich da irgendwie den neuesten Chrome zu holen und so. Und natürlich da, wie immer, in so Cyberpunk-Geschichten gibt es die Straßenratten sozusagen und die großen Corpos, diese Großkonzerne, die sich immer so ein bisschen gegenseitig und so. Und natürlich alles korrupt. Die Polizei ist total überfordert mit allem. Und es ist auch immer nett, wenn man durch diese Stadt fährt mit Autos und so. Dann heißt es immer, dann kriegt man halt so ein bisschen wie bei GTA so Sterne, so Suchsterne. Irgendwann, wenn man ein bisschen was Böses gemacht hat. Und dann, ja, dann hört man so die Funksprüche und hört schon, okay, eigentlich haben die gar keinen Bock, einen zu verfolgen. Eigentlich wollen sie sofort wieder umdrehen und so. Und dann flirten sie halt irgendwie lieber mit der, die da den Notspruch loslässt und so. Also die Polizei ist völlig überfordert mit dieser Stadt. Es ist ein riesen Moloch, ein riesen Babylon. Es ist einfach ganz furchtbar. Aber es ist auch irgendwie sehr faszinierend. Man selber ist wie ein Tagelöhner oder in meinem nun schon zum zweiten Mal durchspielenden Teil eine Tagelöhnerin, man kann es so aussuchen, und man schlägt sich so mit so Söldnerjobs so durch, so Hired Gun, ne, so die kleinen, so kleinkriminell, so. Aber irgendwann kriegen wir den besonderen Auftrag, so ein ganz großes Ding zu machen, nämlich wir sollen was stehlen bei einem dieser Corpus, nämlich bei Arasaka, so einem Japaner, so. So einem riesen japanischen Großkonzern, so. Und das Ganze geht gehörig schief und plötzlich haben wir das digitalisierte Bewusstsein von Johnny Silverhand in unserem Kopf. Und Johnny Silverhand ist ein Rockmusiker und Terrorist, der eigentlich vor 50 Jahren ums Leben kam. Und gespielt und gesprochen wird dieser Johnny Silverhand von niemand Geringerem als Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Ja, genau. Und
sorry, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es hier interaktiv ist.
Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, auch bei mir im Unterricht immer. Ich halte sehr lange Monologe und dann stelle ich eine Frage und gucke, ob irgendwie noch Aufmerksamkeit da ist. Genau, Keanu Reeves. Und das ist halt geil, weil der kommt halt auch ständig vor, ne? Dann sieht man den, aber die anderen natürlich nicht, weil der ja in seinem Kopf ist. Und dann kann er sich mit dem unterhalten. Der hat immer so richtig schön zynische Kommentare zu allem, weil er eben, wie gesagt, ein Terrorist ist und so ein Anarchist und gegen dieses ganze System sowieso total dagegen ist und so. Das ist schön. Und man kann so ein bisschen auch entscheiden, wie man mit dem umgeht. Da sind wir wieder bei so verschiedenen Antwortmöglichkeiten, ne? Wie wir gerade schon hatten. Naja, und dieser Chip bringt uns auf jeden Fall langsam um. Und deswegen versuchen wir, den loszuwerden. Das ist so der Main-Plot. So. Aber darum herum ist halt total viel. Und das Spiel hat irgendwie, finde ich, so alles, was so ein AAA-Spiel braucht. So. Es hat so eine grandiose Optik. Es hat spannende Geschichten, die auch wirklich teilweise echt ja, unter die Haut gehen. Also ich bin, also ihr wisst ja, ich bin nicht besonders emotional. Aber teilweise bringen, also finde ich da doch teilweise geht es doch nahe so, was die so teilweise so erzählen und was da so passiert. Und das liegt vor allem vielleicht auch an diesen großartig geschriebenen und vertonten Dialogen. Und das Ganze hat so einen ganz eigenen Slang. Also wenn man da so ein bisschen die Worte und so Begrifflichkeiten kennenlernt, dann das ist schon ganz cool. So. Ja, also irgendwie ein Gesamtkunstwerk in Atmosphäre und Gameplay macht großen Spaß. Und letztes Jahr hat CD Projekt dann noch einen draufgelegt und dann so ein Add-on veröffentlicht, nämlich Phantom Liberty. Und da gibt es einen komplett neuen Stadtteil. Ich weiß gar nicht, im ersten Durchlauf ob das einfach nur eine leere Insel war oder ob die jetzt einfach eine ganze Insel noch hinzugefügt haben. Auf jeden Fall, also ein komplett neuer, riesiger Stadtteil mit nochmal einer total spannenden eigenen Story. So ein bisschen geheimdienstmäßig. Sehr cool. Und eine neue Starbesetzung, nämlich dabei Idris Elba. Einfach auch nochmal so jemanden dazu geholt. Und deswegen habe ich nochmal von vorne angefangen. Und man muss irgendwie so einige Stunden gespielt haben, um auf dem Level zu sein, dass man dann da in dieses Gebiet hinein kann. Und habe dann noch ein paar andere Entscheidungen getroffen und so, ganz interessant. Ja, und mittlerweile habe ich 120 Stunden in diesem Spiel versenkt. Und end counting, weil ich bin ja noch nicht durch. So.
Ich würde sagen, und aber noch nicht durch, weil neu angefangen.
Ja, genau. So. Also, und jetzt spiele ich vor allem da in diesem Liberty, ich wollte schon Liberty City, aber Phantom Liberty Bereich, in diesem Dogtown heißt das. Und da ist ja nochmal alles so richtig runtergekommen. Also sehr interessant. Also sehr gut, sehr cool. Ja. Da kann man auch einfach mal so reingehen und einfach mal so ein paar Gigs machen, so kleinere Aufgaben, gar keine große Sache oder so. Und trotzdem steckt da immer wieder sowas drin, entweder was witzig-satirisches oder doch schon irgendwie, ja, wie gesagt, emotionale Geschichten. Und ja, da immer wieder was Neues zu entdecken. Ja. Ja. Und diese Stadt ist einfach der Star. So,
super. Guckt euch das mal an. Ist das denn aber schon so Rollenspiel, so mit Level-Ups und ja. Fähigkeit, Baum und keine Ahnung was, oder?
Ja, und zwar aus der Hölle. Also es ist furchtbar. Du musst so viel bedenken und so viel machen. Du kannst ja einmal deine Cyber-Implantate upgraden, dann kannst du aber auch deine Fähigkeiten auf mehrere Arten und Weisen upgraden, so, und also da durchzusteigen und ja, also man kriegt halt verschiedene Punkte, die man vergeben kann in verschiedenen Bäumen und so. Und auch mit diesem Add-on ist sogar noch mal ein eigener Baum noch hinzugekommen. Also da kann man so richtig. Und dann teilweise wirklich so kleinschrittig. Ne? Dann, wenn du das upgradest, dann hast du in dem Fall, dass du Maschinenpistolen benutzt und dein Gegner eine Rüstung trägt, hast du 6% mehr Möglichkeit auf einen Critical Hit. So. Und du sitzt da wirklich, also für Leute, die da Spaß macht, ist das schon ganz cool. Aber da musst du echt teilweise auch ein bisschen lesen, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Und ich bin da ja immer oft so, ich versuche das irgendwie alles so gleichmäßig aufzubauen. Ich müsste halt wirklich mal versuchen, nur einen Skill so richtig nach oben zu skillen. Aber ich mache es meistens am liebsten gleichmäßig. Mhm.
Ja. Okay. Gut, ja. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr doch nochmal wieder bei unseren lieben KollegInnen und FreundInnen von Enervision vorbeischauen solltet. Denn die haben auch unsere letzte Folge zum Beispiel mal wieder mit einem Tipp der Woche versehen und das freut uns immer sehr. Und das ist ein Projekt von der TU Dortmund, wo im öffentlich-rechtlichen lokale Produktionen sozusagen bürgerfunkmäßig veröffentlicht werden. So. Das heißt, ihr könnt da auch, wenn ihr aus NRW kommt, mitmachen und eure Werke da einreichen. Wir haben da zum Beispiel auch unsere diversen Videos, die wir hier schon gemacht haben, eingereicht. Und da laufen auch immer unsere Podcasts. Und das Schöne ist halt, man bekommt immer eine sehr schöne Rückmeldung von eben diesen Studierenden und Mitarbeitenden von Enervision, die sich halt wirklich die Mühe geben, unser Gequatsche hier durchzuhören und uns immer Rückmeldung zu geben. Und das finde ich immer schön, das kann man immer gut lesen. Und es gab auch den einen oder anderen brauchbaren Tipp schon dabei und bestärkt auch einfach dabei, das irgendwie so weiterzumachen. Es macht einfach Spaß, das immer zu lesen. Und auch dort könnt ihr also in dieser Mediathek unsere Folgen hören. Macht es doch einfach dort auch. Und da kann man dann auch kommentieren und auch andere interessante Sachen finden von anderen Normalos aus NRW. So, da kann man so einige interessante Sachen finden. So, genau, in der Vision.
Okay, auf Platz 9 der bekanntesten deutschen Dichter ist Hermann Karl Hesse. Auch geschrieben hat er unter dem Pseudonym Emil Sinclair. Geboren ist er am 2. Juli 1877 in Calw und gestorben am 9. August 1962 in Montagnola in der Schweiz. Er war ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller, Dichter und Maler. Bekanntheit erlangte er mit seinen Prosawerken wie Der Steppenwolf, Das Glasperlenspiel sowie Narziss und Goldmund und mit seinen Gedichten. 1946 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Die meisten seiner Werke haben die Suche eines Menschen nach Authentizität, Selbsterkenntnis und Spiritualität zum Thema. Und wir hören jetzt von ihm das Gedicht Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindung zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zum Aufbruch ist, zur Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.